Das führte dazu, dass wir im Endeffekt, ich glaube, an dem Tag 350.000 Menschen in der Warteschlange vom E-Commerce-Store hatten. Leider haben dann teilweise die Schnittstellen von den Zahlungsdienstleistern und Consent Management, also die ganze Technologie drumherum, ist so ein bisschen ins Wackeln geraten. Naja, und das sorgte dann halt dafür, dass wir auf der Titelseite der Bild.de waren mit dem Hinweis, BVB-Fans lösen totales Chaos aus. Damit war dann gemeint, 700 Meter Schlangen vor den Fanshops hatten und dann halt auch wirklich der Fanshop ins Kämpfen kam, um dieser Nachfrage dann zu bewältigen. Wir mussten dann wirklich hart die Warteschlange managen. Und naja, und das habe ich halt mit zwei Punkten gelesen. Der Marketingdirektor in mir war nach dem Motto, ja, großartig. Das ist es wieder genau diese Eskalation, die, was die Größe unseres Vereins auszeichnet, dass rund um den Launch eines Sondertrikots genau so etwas passieren kann. Der Direktor Digitalisierung hat es da ein bisschen kritischer gesehen und sich gedacht, verdammte Axt, wäre ja auch schön, wenn das einfach mal glatt durchläuft.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute sitze ich beim BVB, denn Vodafone ist seit, ich glaube, gut einem Jahr Hauptsponsor beim BVB. Wir haben vor zwei Monaten schon mal eine Folge hier gehabt. Das war sehr interessant, damals mit dem Sprecher der Geschäftsführung, Carsten Kramer und Gregor Gründgens von Vodafone. Und jetzt, heute sind wir wieder hier. Vor mir sitzt Alexander Mühl. Er ist Direktor Marketing und Digitalisierung beim BVB. Und ich habe viele, viele Fragen rund um das Thema Marketing mitgebracht. Und bin sehr gespannt auf deine Antworten. Hallo Alexander.
Hallo, danke für die Einladung, freue mich sehr hier zu sein.
Ich hatte mir ein paar Fragen überlegt und jetzt ist aber gerade die WM vorbei. Und da habe ich mir gedacht, ich mache den Anfang mal ganz anders. Wie fandst du die WM?
Ich muss sagen, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, jeder hat die Debatten rund um die WM mitbekommen. Ich habe ja letztes Jahr bei der Club-Weltmeisterschaft, war ich auch in den USA, wo der BVB auch gespielt hat. Deswegen habe ich mir eigentlich schon gedacht und auch erhofft, dass das eigentlich ein großartiges Sportevent wird, weil ich glaube, wenn du vor Ort in den USA bist, fühlt es sich nochmal ganz anders an. Es war klar, dass es ein bisschen anders wird, aber ich finde im Großen und Ganzen ein großartiges Erlebnis.
Hattest du ein Lieblingsspiel?
Ich fand das Spiel um Platz 3 echt spektakulär.
Mega.
Also das war halt irre. Lass uns einfach mal ohne Abwehr spielen. Also das war wirklich ein großes Spektakel. Also das hat wirklich Spaß gemacht.
Ich habe einen Sohn, der ist 4, der wollte natürlich beide Spiele sehen. Es ist ein bisschen spät, irgendwie um 11 Uhr war das, ich glaube, um 11 Uhr angefangen, ne?
11 Uhr ging es los.
Deutsche Zeit. Und am nächsten Tag hat er gefragt, wie es ausgegangen. Und dann waren es ja 10 Tore, glaube ich. Und das wollte er unbedingt sehen. Und dann wollte er das Finale sehen, weil er dachte, wenn das um den Platz 3 schon so toll war, dann muss das Finale ja noch besser werden. Und da war er jetzt so ein bisschen enttäuscht. Du hast wahrscheinlich, wenn du so ein Spiel guckst, dann achtest du auch aus Marketing-Sicht vielleicht darauf. Was ist dir aufgefallen bei dieser WM, was du bemerkenswert fandest aus Marketingbrille?
Naja, das zeichnen ja auch die Debatten rund um die WM weiter. Also ich glaube, die FIFA hat da mit dem World Cup in den USA neue Standards gesetzt und extrem viele Innovationen auch ausprobiert und implementiert. Trinkpausen, das ganze Thema Dynamic Pricing, das war schon alles sehr bemerkenswert. Ich glaube, du hast schon gespürt, dass das eine Weltmeisterschaft in einem komplett anderen Fußballmarkt war, auch mit sehr anderen Zielgruppen. Dementsprechend war es wirklich auch interessant zu sehen, wie war die Akzeptanz von den Menschen rund um die Weltmeisterschaft. Was ich halt auch wirklich nochmal spannend fand, war, wie sich so ein ganzes Content-Ökosystem rund um die Weltmeisterschaft dann entfaltet hat. Also ich fand es bisweilen fast spannender, in meinen Social Feeds mal so nachzuvollziehen, wie ist denn auch wie entwickelt sich die Fußballkultur vor Ort in den Spielorten? Was passiert, wenn da so unterschiedliche Sportkulturen aufeinandertreffen? Also ich muss fast sagen, dass ich das bisweilen, das ist vielleicht so mein persönliches Interesse, noch mal viel, viel spannender wird. Aber am Ende breche ich es eigentlich immer darauf runter, wie reagieren die Menschen? Wie ist die Stimmung in den Stadien? Wie sehr genießen die Menschen den Matchday? Und da gab es, fand ich, viel Interessantes auch zu beobachten bei dieser WM.
Du hattest vorhin erwähnt, da gab es so einen, der so eine Amerika-Tour gemacht hat, der dann auf Social Media besonders bekannt wurde.
Genau, das war ein Twitter-User, ich glaube ein Student aus Hamburg, der auch peinlichst drauf geachtet hat, dass er anonym bleibt. Also auch immer mit Emojis sein Gesicht ausgeblendet. Und der hat im Grunde, ich glaube, der war 4 oder 6 Wochen sogar in den USA. Und der hat im Grunde seinen Roadtrip durch die gesamte USA auf Twitter begleitet. Und ich hatte den, X, wie es jetzt heißt. Also ich hatte den vorher schon in meinem X-Feed, weil der halt viel Fußball-Content auch postet. Und der ist unfassbar viral gegangen in den USA. X ist ja, glaube ich, von der Audience auch wirklich ein bisschen stärker in den USA. Und weil er halt im Grunde einen Roadtrip gemacht hat und ihn diese Weltmeisterschaft eigentlich so durchs amerikanische Hinterland geführt hat. Also jeder von uns war vielleicht mal in den USA, in den typischen Städten, die du halt so besuchst als Tourist, wenn du halt mal da bist. Aber er hat dann wirklich einen Roadtrip durch den Süden gemacht und hat halt wirklich Land, Leute und die Natur und die Sehenswürdigkeiten dokumentiert, die er da gesehen hat. Und es war faszinierend zu gucken, wie dann eigentlich Tausende von Amerikanern in seinen Kommentaren ihn angefeuert haben. Und ich glaube, dem hinterher gab es so ein Wettbieten von amerikanischen Unternehmen und Sport Organisation vor Ort, ihm quasi die bestmögliche Experience zu bieten. Der war dann, glaube ich, auch bei der NASA, hat einen Videocall mit der ISS gemacht. Also das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, das nachzuverfolgen.
Ist das dann auch jemand, der, wenn du sagst, der kommt aus Hamburg, dem dann jetzt was vielleicht auch die deutschen Fußballvereine eine E-Mail schreiben und sagen, hast du nicht mal Lust, bei uns im Stadion vorbeizukommen?
Naja, das ist vielleicht bei manchen Vereinen schon ein Reflex. Ich glaube, da er aus Hamburg kommt, wird seine Vereinsloyalität eher im Norden liegen. Und ich glaube, er hat auch Midtjylland in Dänemark, glaube ich, als Fan. Und er ist ein großer Ronaldo-Fan. Das ist ja so eine Sache mit Influencern im Fußball. Also ist halt natürlich ein bisschen konträr zu dem Angang, wie Clubs mit Kreatoren und Influencern umgehen. Also wir machen ja kein Influencer-Marketing im eigentlichen Sinne, sondern wir schauen ja schon, wenn wir Kreatoren oder Influencer in irgendeiner Form bei uns einladen, dann tun wir das eigentlich immer, wenn wir wissen, da ist eine gewisse Club-Loyalität und Verbundenheit zum Club. Dazu ist es dann, da sind wir dann zu wenig Entertainment, die sagen, wir wollen eigentlich nur stattfinden, sondern wir suchen ja eigentlich immer so diesen inneren Zusammenhang, dass es eine Glaubwürdigkeit hat, wenn eine bestimmte Person auf BVB-Kanälen oder Formaten dann auftaucht. Deswegen von uns kriegt er keine E-Mail. Okay. Aber die besten Wünsche von mir hier, falls das hört.
Grüße gehen raus. Du hast vor, ich glaube, 2 Jahren mal einen Vortrag gehalten mit dem Titel A Brand on Offense und erzählt, wie der BVB offensiv ist. Kannst du uns da nochmal irgendwie erzählen, was da so die Kernthesen waren und vielleicht was ein Beispiel aus den letzten 12 Monaten, woran man erkennt, dass ihr offensiv spielt im Marketing?
Naja, wie das immer so ist mit Titeln für Vorträge, man sucht halt immer eine schöne, catchige Formulierung, die mögliches Interesse bei so einem Vortrag irgendwie weckt. Wir haben das aber schon bewusst gewählt, weil zu dem Zeitpunkt vor 2 Jahren haben wir wirklich eine Menge Projekte gestemmt, mit der wir gezielt versucht haben, die Marke BVB nach vorne zu bringen. Das war vor allem im Licht des Corporate Design Relaunches ein Rieseneinschnitt. Das alte Corporate Design war seit 2008, glaube ich, im Einsatz, was echt eine lange Zeit ist im Design. Wir hatten das seinerzeit nicht verändert. Vor uns standen, das war noch im Lichte des Champions League-Finales, was wir gespielt haben in London. Die Club-Weltmeisterschaft warf schon ihren Schatten voraus und uns war klar, dass wir mal einmal an der Marke BVB im Erscheinungsbild nochmal einen Schritt nach vorne machen müssen, die erfrischen müssen, ohne halt auch die Glaubwürdigkeit, was unsere Legacy angeht, zu verlieren. Und das war eigentlich all diese Vorhaben gebündelt in diesem Vortrag unter dem Thema, okay, wir sind als Marke, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen den nächsten Schritt machen. Das war klar zu dem Zeitpunkt unsere Ambition und ist ja auch weiterhin eigentlich noch.
Nach vorne zu gehen ist wahrscheinlich auch immer ein Spagat, weil man sagt, man muss vielleicht auch, wenn man immer größere Zielgruppen ansprechen möchte, wird es vielleicht schwierig, dauerhaft irgendwie ganz nischig zu sein. Habt ihr dann immer auch so eine Art Panel an 100 BVB-Fans, die seit 40 Jahren Fans sind und sagt, hier, was haltet ihr davon, um so ein bisschen Touchbase zu haben? Oder wie schafft man das, dass man sagt, wir wollen skalieren, größer werden, internationaler werden, noch mehr bekannt werden, ohne diese zentrale Authentizität zu verlieren?
Also ich glaube, 2 Faktoren sind sehr wichtig. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu wissen, wer man ist und wer man nicht ist. Das ist eigentlich klassische Markenarbeit. Also wirklich zu definieren, was ist im Kern der Marke Borussia Dortmund? Was sind die Attribute, die uns auszeichnen? Was ist das, was wir eigentlich immer rüberkommen, bringen wollen? Wie wollen wir uns anfühlen? Da so eine Selbstvergewisserung. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil es auch immer so strittige Punkte gibt. Also wir haben vor dem Corporate Design Relaunch auch nochmal unsere Corporate Identity hinterfragt und, wie du gerade gesagt hast, mit mehreren Panels, nicht nur Marktforschung, sondern auch mit Menschen, mit denen wir da viel diskutiert haben, haben wir das Ganze nochmal geschärft. Ich glaube, so, das ist der eine Block. Also wissen, wer man ist und darüber eine Klarheit zu haben. Und der zweite Punkt ist vor allem erstmal die Einsicht darin, dass Fußballvereine wie Borussia Dortmund so groß sind und so viele Menschen erreichen, dass es fast unmöglich ist, eine Botschaft zu senden, die den gleichen Effekt bei all diesen unterschiedlichen Menschen auslöst. Weil das Fantum von, weiß ich nicht, einem jungen College-Studenten in den USA sich fundamental von dem unterscheidet von einem 55-jährigen Dauerkartenbesitzer in Dortmund, der die Dauerkarte vielleicht schon von seinem Vater übernommen hat. Und das ist eigentlich, das ist der zweite Faktor, der dann entscheidend ist. Es ist tatsächlich das Antizipieren und das Wissen darum, wie sehen meine Fan-Typologien aus, wer ist unsere Zielgruppe, was treibt die Leute um. Wir haben ja eigentlich einen permanenten Spagat. Das Bild, was ich gerne aufzeichne, ist, dass Fußballvereine eigentlich zwischen zwei Polen changieren. Auf der einen Seite sind wir von unserer ganzen Tradition her eigentlich, ist unser Produkt eigentlich ein Identitätsangebot. Ja, also die Menschen sagen, ich bin Borussia Dortmund-Fan und begreifen das als Teil ihrer Identität. Das ist eigentlich so die Konvention im Fußball, mit der wir auch groß geworden sind und wir sind halt beschenkt mit dieser riesengroßen Community, die wirklich über die Jahrzehnte hinweg gewachsen ist, was in Dortmund vielleicht auch noch mal ein bisschen ausgeprägter ist, weil die Stadt ansonsten begrenzte Identifikationsmöglichkeiten hat und gerade nachdem Stahlindustrie, Kohle weggebrochen sind, da sind wir natürlich der große Identitätsanker, der auch ausstrahlt in unser Umland und auch ja, deutschlandweit eigentlich Identifikationsmöglichkeiten bietet. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch, bedingt durch den Mädelwandel und den Wandel des Produkts Fußball insgesamt, wir haben gerade über die WM gesprochen, hast du natürlich die Situation, dass ein Fußballclub am Ende auch ein Entertainment-Angebot ist. Ja, also wo die Leute wirklich aktiv entscheiden, möchte ich Samstag 15:30 oder 18:30 oder wann auch der Anschluss ist, jetzt 90 Minuten lang mich unterhalten lassen von einer Fußballübertragung und dem ganzen Content, der darum entsteht. Und es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wenn durch den demografischen Wandel, veränderte Mediennutzungsmuster, die wir sehen, dass gerade bei jüngeren Zielgruppen dieser Entertainment-Aspekt eigentlich immer viel wichtiger wird. Ja, und das ist eigentlich so, und da gibt es für den BVB auch keine klare Position, wo wir stehen zwischen Identitätsspender und Entertainment-Angebot, sondern eigentlich je nach Kommunikationssituation, internationale Zielgruppen, lokale Zielgruppen, eventgetrieben, always-on-getrieben, müssen wir eigentlich immer genau schauen, wo positionieren wir jetzt diese Kampagne, diese Botschaft, mit dem Ziel, wen wollen wir da erreichen und abholen. Das ist eigentlich die tägliche Arbeit oder Herausforderung.
Du hattest vorhin gesagt, man muss wissen, wer man ist. Gibt es Adjektive, ein, zwei kurze Sätze, die nochmal beschreiben, wer ist man, wenn man Borussia ist?
Naja, ich glaube, es sind vor allem die, einmal der Claim, den wir auch schon seit Anfang des Jahrtausends verwenden. Das ist einfach echte Liebe. Den haben wir tatsächlich auch nochmal hinterfragt, weil es auch Leute gibt, die manchmal auch kritisch drauf gucken, so im erweiterten Kreis von Borussia Dortmund. Aber tatsächlich ist so dieses Grundgefühl schon wirklich eins, was den Club in Gänze trägt. Also diese Hingabe, die auch eine Organisation Borussia Dortmund total auszeichnet. Und das andere ist schon, wir haben in dieser Markenpositionierung schon gesagt, wir wollen uns eigentlich nicht mehr nur aus dem reinen Fußballerlebnis definieren. Ja, und ich meine, wir sind gesegnet mit einem Stadion, in dem großartige Fußballerlebnisse möglich sind. Und ein Spieltag bei Borussia Dortmund fühlt sich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen knackiger an als in anderen Stadien. Aber gleichzeitig wollen wir uns eigentlich viel mehr darauf konzentrieren, was das Ganze auslöst. Und zwar ist das dieses intensive Gemeinschaftsgefühl, dass unser Club halt mit all der Ambition, die ihn auszeichnet, mit einer gewissen Authentizität, die wir uns in jedem Angang bewahren wollen, mit so verantwortlichem Handeln, dass das eigentlich so der Klebstoff ist für eine Gemeinschaft, die sich rund um diesen Club bindet, die komplett offen ist. Also wenn du die echte Liebe spürst für das, was wir hier machen, willkommen im Club. Da grenzen wir uns nicht ab. Andere Clubs machen das ja eher mit einer selbstbewussteren Haltung. Die Bayern sagen mir, Samir. Das ist dann schon eine andere Erzählung als die, die wir in der Markenarbeit machen und in dem, wie wir unsere Gemeinschaft verstehen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Attribute, die uns irgendwie auszeichnen. Und das Spannende ist jetzt natürlich, was heißt dieser Gemeinschaftsgedanke in all den unterschiedlichen Szenarien? Wie schaffen wir es, dass sich ein Fan in South Carolina zugehörig zu dieser Gemeinschaft fühlt? Oder der Fanclub in Kuala Lumpur, der eine Watchparty veranstaltet? Oder halt natürlich die Leute, die hier am Samstag einen Spieltag prägen und das Stadtbild schwarz-gelb färben, im Grunde im Kern der Experience sind. Das ist der Spagat in der Markenarbeit, den wir zu leisten haben.
Ich komme aus dem Performance-Marketing. Wenn ich da irgendwie was umsetze, dann gucken wir irgendwie 4 Wochen später drauf und sagen, hat das irgendwie mehr Klicks gebracht? Ja, nein. Ja, gute Idee. Lass mit drin. Nein. erinnern wir wieder aus. Du hast jetzt erwähnt, ihr habt ein Corporate Redesign gemacht. Wie kann man denn da seine Werte reinbringen? Wie kann man irgendwie ein Jahr später messen? Guck mal, das war eine tolle Idee, was wir da gemacht haben. Ist das irgendwie auch messbar oder kann man einfach sagen, es gefällt uns allen und es passt irgendwie ganz gut zur Zeit und wir machen jetzt mal weiter? Also wie, was für ein Gewicht in dem ganzen identitätsstiftenden drumherum hat die Corporate, das Corporate Design?
Also wir hatten beim Corporate Design keine harten KPIs in Bezug darauf, wie verändert sich die Markenwahrnehmung über dieses Redesign. Die Motivation, das Corporate Design anzufassen, war eigentlich zweigeteilt. Es war einerseits wirklich erstmal ästhetisch motiviert, dass man schon gemerkt hat, so das Erscheinungsbild von Borussia Dortmund ist gealtert und wir müssen da einfach mal einen neuen Impuls setzen, um die Wahrnehmung des Clubs zu verjüngen und zeitgemäßer zu machen. Das Ganze war tatsächlich auch ganz stark getrieben aus gestalterischen und designtechnischen Anforderungen. Weil als das Clubdesign damals Ende der Nullerjahre, die Älteren werden sich erinnern, etabliert wurde, waren ja die Kommunikationskanäle von einem Club noch ganz andere, als sie das heute sind. Also du hattest nicht diese feedbasierte Social-Media-Kommunikation. Bewegtbild war noch lange nicht so ein großes Thema, sondern da hattest du ja eher TV-Produktionen und Langformate. YouTube ging gerade so los. Du hast im Wesentlichen eine printzentrierte Kommunikation gemacht. Du hattest ein Corporate Design für eine Stadionzeitschrift, du hattest Out-of-Home-Plakate, du hattest Brandings im Stadion. Wir haben schon gemerkt, dass wir Designelemente hatten, die eigentlich gar nicht mehr auf moderne Medienlandschaften passten. Und man eigentlich jedes Jahr, wenn man die Saisonkampagne gestartet hat, gemerkt hat, eigentlich müssen wir hier ums Corporate Design drumherum gestalten. Und das war was, wo wir gesagt haben, das geht so nicht. Also das heißt, ein KPI, wenn du so willst, war eigentlich auch, schaffen wir eine Designsprache und einen Designbaukasten, mit dem wir deutlich schneller und effizienter Gestaltung umsetzen können. Wir machen viel in-house, weil natürlich Fußball ein sehr schnell drehendes Geschäft ist. Und da will ich natürlich nicht in der Situation sein, dass ein Designer oder eine Designerin sich erstmal überlegen muss, oh Gott, wie löse ich denn dieses kommunikationsgestalterische Problem auf Basis dessen, was ich habe, sondern wir wollten die Leute eigentlich eher empowern. Und auch Sachen wie, ne, was zum Beispiel immer ungeklärt war, Neongelb ist halt eine ikonische BVB-Farbe durch diese 90er-Jahre-Trikot-Legacy. Die hatten wir aber nie verregelt. Also es gab keine Regeln dafür, wann können und wollen wir denn Neongelb einsetzen, weil die Farbe auch kritisch gesehen wird. Also manche Fans sagen auch, oh Gott, das war ein Irrweg in den 90ern. Und ich muss sagen, ich stand in den 90ern auch auf der Südtribüne. Da kamen gerade die ersten Trikots. Ich habe das erste Neongelbe, habe ich. Es passt mir sogar noch. Das ist bemerkenswert. Aber die waren noch ein bisschen weiter geschnitten in den 90ern. Aber aus meiner Sicht, ich habe es damals aktiv gehasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss aber sagen, es ist eigentlich ganz gut gealtert. Und es ist so eine, also bei neongelben Trikots denkst du halt an 90er Jahre Borussia Dortmund. Es wäre halt fahrlässig, wenn wir das nicht in irgendeiner Form nutzen würden im Marketing, aber logischerweise in klar definierten Räumen. Und all solche Sachen mal zu verregeln und aufzusetzen, das war extrem wichtig. Ich sag dir mal meinen wichtigsten KPI, den ich eigentlich hatte bei dem Corporate Design Relaunch. Und der war, keiner meckert. Also ist jetzt etwas humoristisch zugespitzt, aber du kannst dir vorstellen, wenn du anfängst, das Corporate Design von einem Fußballverein zu ändern, hat jeder eine Meinung. Jeder auch eine Befindlichkeit, die ja noch nimmer dann aus einer Designlogik heraus argumentiert, sondern aus einem Bauchgefühl. Das ist auch okay, das gehört auch dazu. Wir sind ein Fußballverein, wir sind eine emotionale Sache. Aber ich habe mich halt, für mich war der größte Erfolg dieses Projektes, dass dieser Launch eigentlich so reibungslos und konfliktfrei vonstatten ging. Und das ist vorhin schon mal angedenkt, wir haben das natürlich auch diskutiert mit Gremien der Fanarbeit, Vereinsgremien, also ein riesen Stakeholderkreis, die natürlich abgeholt werden wollen auf so einem Projekt. Und dass das so glatt durchgelaufen ist und wir dann auch hinterher gemerkt haben, es bewährt sich dann auch in unterschiedlichsten Kommunikationssituationen, das war schon was, was mich unfassbar gefreut hat.
Das finde ich aber super, das kann ich sozusagen gut greifen. Ich kann mich sehr gut reinversetzen, dass du sagst, als wir das letzte Mal gebaut haben, gab es diese ganzen Feeds nicht, diese ganzen Formate nicht, 9 zu 16, 16 zu 9, die Größen, wie groß ist ein LinkedIn-Banner, wie groß ist ein... Also das finde ich wahnsinnig greifbar, das finde ich sehr, sehr gut. Und natürlich auch eine schöne Art und Weise zu messen, wenn möglichst wenig Leute meckern, heißt es umgekehrt, das ist ziemlich gut angekommen. Als du deine Geschichte von dem passenden Trikot erzählt hast, ist mir eigentlich, ich habe jetzt zur WM versucht, mein altes WM... Deutschland-Trikot anzuziehen. Mhm. Und habe dann auch ins Wohnzimmer und habe meiner Freundin das gezeigt. Und dann hat sie aber gesagt, das sieht eher nach Schlimmfit aus.
Schöner Begriff. Ja. Einen ähnlichen Blick habe ich von meiner Frau auch.
Also seit einem Jahr gibt es die Partnerschaft zwischen Vodafone und dem BVB. Und ich hatte mit dem Carsten und Gregor von Vodafone, Carsten von euch, Sprecher der Geschäftsführung, einen Podcast aufgenommen. Und die haben auch erzählt, dass es heißt nicht mehr Sponsoring, sondern Partnerschaft, weil da irgendwie viel mehr passiert und das nicht einfach nur normales Sponsoring ist. An irgendeiner Stelle hast du ja auch angefangen, damit Kontakt zu haben mit diesem ganzen Projekt. Was war so ein Schlüsselmoment für dich, wo du merkst, ah ja, das ist eben nicht nur ein Sponsoring, sondern eine 5-Jahres-Partnerschaft erstmal?
Also erstmal, diesen Schlüsselmoment gab es eigentlich nicht in dem Sinne. Mhm. Ich war relativ früh in dem Prozess involviert und mir war aber eigentlich von vornherein klar, wenn es einen Weg gibt, dass der BVB und Vodafone zusammenarbeiten, dann wird das großartig. Also ich habe mich unfassbar gefreut darüber, dass wir das hinbekommen haben und dass wir dann auch in den Gesprächen immer mehr gemerkt haben, wie die Marken zueinander passen und dass die Interessenslage von Vodafone und dem BVB, dass es da Wege gibt, wo man wirklich sieht, okay, das matcht. Mhm. Und mir war aber auch schon klar, Vodafone, eine Marke mit einer großartigen Legacy, ne, die ikonische Fußballsponsorings, also das Beckham-Trikot, das sind eigentlich Sachen, wo du dann als Marketingverantwortlicher auf Vereinsseite sagst, es ist großartig, eine Partnerschaft zu haben, wo man an so etwas anknüpfen kann. Vodafone war immer ambitioniert in seinen Marketingmaßnahmen, hat die Sachen immer ein bisschen anders gedacht. Und uns war klar, das wird eine Herausforderung für uns, aber die Art von Herausforderung, die wir auch wollen. Und so hat sich das erste Jahr auch tatsächlich angefühlt. Also ich finde, wir haben großartige Sachen gemacht, großartige Zusammenarbeit und das war das, was man sich erhofft hat. Diese Hoffnung hatte ich aber tatsächlich sehr früh, muss ich sagen.
Hast du Beispiele, an welchen Stellen diese Kooperation in den letzten 12 Monaten sichtbar geworden ist?
Ja, ich fand, es sind unfassbar viele kleine Kleinigkeiten, also rund um Trikot-Lounges, wie Vodafone eingebunden wird, Matchday-Experience. Ich fand das letztes Jahr in der Saisoneröffnung fantastisch, wie Vodafone quasi sich vorgestellt hat, der BVB-Familie. Das sind aber, glaube ich, eher so kleinere Sachen. Am besten gemerkt habe ich es bei der Weihnachtskampagne, die wir zusammen gemacht haben. Also wir haben ja einen Weihnachtsfilm zusammen produziert rund um das Weihnachtssingen, was der BVB immer hat, wo wir es eigentlich wunderbar geschafft haben, eine BVB-Erzählung, nämlich diese Gemeinschaft, die auch jenseits des Fußballplatzes zusammenkommt, ja, zu verweben mit einem Thema, was auch Vodafone extrem wichtig ist. Vodafone nennt das ja Joy of Missing Out, also dieser Moment, wo du auch mal wirklich bewusst sagst, ich nehme das Handy, ich nutze das Handy jetzt gerade nicht, sondern nehme mir Zeit für den Moment, um den voll zu genießen. Und da gibt es so eine Passung, weil wir natürlich als Fußball, als Produkt oder in unserer Stadion-Experience schon sagen, so entscheidend ist auf dem Platz, wenn das Spiel ist, dann nimm auch den Fokus darauf, genieß diese Experience, das Stadionerlebnis. Und dass wir das dann gemeinsam in eine große filmische Erzählung gewoben haben, die wir im TV haben laufen lassen und groß aktiviert haben, das fand ich, also die ganze Genese des Projektes, wie wir den Inside rausgearbeitet haben, das war für mich also im ersten Jahr wirklich eins der Highlights, was wir hinbekommen haben.
Das heißt, wenn Vodafone jetzt ankommt und sagt, wir machen extrem schnelles Innenstadion, WLAN, 5G, sofort kann alles nochmal in Zeitlupe an jedem Handy angeguckt werden, sagst du, das ist ja eine tolle Idee oder sagt ihr eher, eigentlich wollen wir die Augen aufs Spielfeld haben und nicht auf den Second Screen?
Ich glaube, dass das kein Widerspruch ist. Mhm. Ich glaube, dass es auf der einen Seite, also sage ich ganz klar, eine starke Connectivity im Stadion ist essentiell. So. Einfach deswegen, weil das auch jenseits eines Fußballstadions mittlerweile von jedem Menschen eigentlich eine Anforderung ist. Also ne, Internet-Connectivity fühlt sich ja eigentlich an mittlerweile wie Strom, Wasser, also wie eine selbstverständliche Ressource, die mir zur Verfügung steht. Das gilt umso mehr für jüngere Zielgruppen, weil ne, das Mediennutzungsverhalten da noch ein anderes ist. Also das Thema, eine Connectivity-Infrastruktur im Stadion zu haben, ist aus meiner Sicht überhaupt keine Diskussion. Die Frage ist, wie aktivierst du das Ganze? Also will ich vereinsseitig in der Gestaltung des Stadionrahmensprogramms aktiv Incentives setzen oder Anreize setzen, um halt das Handy in die Hand zu nehmen, um damit während des Spiels irgendwie in irgendeiner Form zu interagieren? Da wäre ich immer so ein bisschen auf der Bremse, weil auch da gilt Joy of Missing Out. Ich glaube, das ist was wir nicht wirklich ins Schaufenster stellen wollen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann wir die Folge ausspielen, aber hätten wir die jetzt vielleicht im 3. Quartal aufgenommen, hätten wir ein konkretes Thema, worüber ein konkretes Beispiel, an dem man das hätte illustrieren können. So kann ich erstmal nur sagen, bleiben wir alle mal gespannt. Weil genau über so einen Punkt haben wir uns auch Gedanken gemacht.
Das ist ein guter Hinweis. Ich hatte eigentlich noch vor, dich so ein bisschen, hoffentlich ohne dass du es merkst, auszufragen, was so nächste Kooperations-Highlights werden könnten oder Kampagnen, die ihr zusammen geplant habt. Vielleicht ist das nicht der richtige Ort und Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, aber gibt es irgendwas, was man irgendwie andeuten kann, worüber ihr überlegt oder was ihr spannend findet, ohne schon zu sagen, was es wird?
Naja, ich glaube, was wir schon merken ist, das ist halt eine auch extrem produktive Diskussion und vor allem auch, finde ich, also eine super erfreuliche Diskussion, weil du merkst halt bei Vodafone schon, als Partner ist Vodafone sehr wichtig, die Interessen unserer Fans wirklich zu verstehen und in der Diskussion wirklich zu schauen, wie können wir denn durch Innovationen Mehrwert schaffen, der von den Fans auch als solcher empfunden wird. Also wo sind auch die Leuchtturmprojekte, mit denen man halt das Verständnis der Fans, des Vereins ehren kann? Wo kann man auch nochmal Sachen machen, die spezifisch auf die Werte einzahlen, die den Club und die Gemeinschaft dann irgendwie auszahlen? Und da haben wir zwei, drei Sachen in der Pipeline, die ich jetzt gar nicht konkret benennen kann, möchte. Aber was ich halt sagen möchte, ist, dass ich das halt als einen unfassbaren Mehrwert dieser Partnerschaft verstehe. Dass du halt nicht so einen Dialog hast im Sinne von, ah, wir wollen jetzt hier Projekt 1, 2, 3 irgendwie reindrücken, um eine Sichtbarkeit hochzukriegen, komm mal was wolle, sondern alleine das, was wir letztes Jahr rund ums Trikot gemacht haben. Also die Diskussion, ne, das Trikot hängt hier im Hintergrund, als Launch-Kommunikation auf Gelb gehört Schwarz. Ja, das war, ich fand, das war großartig, wie wir das gelöst haben, aber auch die Souveränität und die Bereitschaft von Vodafone, sich darauf einzulassen und das Verständnis dafür, das ist eine Aktion, die mir sofort große Sympathie in der gesamten BVB-Familie irgendwie bringt, fand ich großartig. Und dass wir es dann witzig nach hinten rausgelöst haben, dass ein Hans-Joachim Watzke mal Todescringe ausspricht, das war auch eins meiner Highlights der letzten 12 Monate.
Und meins jetzt auch. ihr habt auch elektronische, digitale Produkte, zum Beispiel E-Football, da seid ihr aktiv, was übrigens, glaube ich, auch von Anfang an sich wirtschaftlich selbst getragen hat, was ja auch besonders ist. Sind das denn so Orte, an denen dann gesagt wird, na, da können wir ja auch viel mehr machen, weil das ist ja schon digital, oder muss das immer alles in einer großen Einheit gedacht werden?
Nee, ich finde, es muss in einer einheitlichen Erzählung gedacht werden. Das heißt, das, was ich vorhin über die Marke gedacht habe, das war natürlich eine schöne Denksportaufgabe. Was bedeutet dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Werte, die ich vorhin genannt habe, was bedeuten die für ein Thema wie E-Football im Speziellen oder auch Gaming generell? Und das ist genau dieser Punkt, wo man halt die Sachen anders denken muss als in den klassischen tradierten Zielgruppen, die wir im Fußball normalerweise ansprechen, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, weil die Erwartungshaltung der Fans in diesen Bereichen halt eine ganz andere ist. Und das sorgt dann eigentlich netterweise dafür, dass das dann wiederum eigentlich so Experimentierfelder sind, wo wir als BVB auch, sag ich mal, Sachen ausprobieren können, die wir jetzt auf den großen Kanälen im ersten Schritt vielleicht gar nicht so machen. Also solche Sachen wie Watchpartys, Livestreams, auch die Einbindung von Influencern, wo du im Gaming eine ganz andere Influencer-Kultur und auch Akzeptanz hast. Da konnten wir eigentlich Sachen machen und Erfahrungen sammeln, die dann auch wieder mal das Thema auf den oder unser Community-Management, unsere Content-Planung auf den großen Kanälen dann inspirieren. Das ist dann schon echt, das ist dann eigentlich eine großartige Situation, dieses Experimentierfeld zu haben.
Euer Community-Management scheint hervorragend zu funktionieren. Ihr gehört, glaube ich, zu den Top 10 Most Engaged Brands weltweit. Habe ich gelesen. Das ist ja, würde wahrscheinlich nicht jedem einfallen, dass da der BVB irgendwie sehr weit vorne ist. Habt ihr aus den Daten in den letzten Jahren noch irgendwas Spannendes gelernt, wo ihr sagt, ah, guck mal, das hätten wir so gar nicht gedacht, aber wenn das so ist, dann können wir das natürlich nochmal viel mehr spielen oder viel stärker vielleicht noch fördern.
Naja, ich sage mal so, also ich glaube, wir haben jetzt aus den Daten nicht zwingend die Insights rausgezogen, die wir nicht in irgendeiner Form antizipiert hätten, auch ein Stück weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da waren jetzt kein Dateninsight drin, der unsere Wahrnehmung des Ganzen verändert hat. Was wir schon gemerkt haben, interessanterweise jetzt rund um die WM, ist, dass Ex-Spieler-Content tatsächlich auch gut funktioniert. Ne? Also eine Weltmeisterschaft ist natürlich für Club-Social-Media-Kanäle schwierig. Also du machst viel mit deinen eigenen Spielern. Aber wir hatten natürlich auch eine Menge Bildmaterial, wo ein Jude Bellingham und ein Erling Haaland gemeinsam auf dem Platz standen. Also das war tatsächlich was, wo wir gemerkt haben, okay, da gehen Zahlen gerade im internationalen Bereich nochmal groß durch die Decke. Also der Klassiker, die Herausforderung, dass natürlich natürlich viel Aufmerksamkeit und Engagement im Social-Media-Feld rund um Spielermarken passiert. Ja, das ist eine Herausforderung im Club-Marketing. Was ich nochmal, also ein Daten-Insight, den ich in diesem Jahr echt spannend fand und auch ein bisschen ernüchternd für den Marketier in mir, war tatsächlich, dass du schon merkst, wenn du Brand Equity misst, ja, also Sympathiewerte, Bedeutung im Leben und Ähnlichem, wie stark tatsächlich am Ende die Wahrnehmung deiner Clubmarke dann schon von den sportlichen Ereignissen anhängt. Mhm. Also du siehst die Ausschläge, wie jetzt eine Weihnachtskampagne, ein Trikot-Lounge, die haben natürlich einen Impact, aber da sind wir dann schon fast eher im Performance-Bereich, dass du schon merkst, ne, Abverkäufe, konkrete Engagement und Ähnliches. Aber das große Clubbild wird eigentlich viel weniger geprägt vom Noise, der da draußen ist, sage ich jetzt mal so kritisch, also das Rauschen, was so ein Club irgendwie begleitet, sondern viel mehr von dem Momentum, was du auf dem Platz kriegst. Also der Sport ist schon bei einem Fußballverein eigentlich die größte Awareness-Maschine und du kannst im Marketing dann eher diese Schwingungen aufgreifen, verstärken und konvertieren dann auch in kommerzielle Erlöse. Aber du prägst damit die Wahrnehmung von einem Club immer nur bis zu einem gewissen Grad.
Wenn man sich so einen Farbverlauf zwischen zwei Farben anschaut, dann von einer Farbe zur nächsten ist ein Farbverlauf dazwischen, ist das ja schwer zu sagen, ab welcher Stelle fängt jetzt die nächste Farbe an und die davor hört auf, weil das ja ein Verlauf ist. Wenn ich mir jetzt so einen Farbverlauf vorstelle zwischen Global Brand und europäischer Topverein mit Ambitionen, wo auf diesem Verlauf seid ihr gerade? Seid ihr eher und dauerhaft und wollt auch bleiben ein toller europäischer Verein oder seid und wollt und werdet ihr eine Global Brand werden?
Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ich gehe das ganze Bild nicht mit, aber das finde ich dir gegenüber unfair.
Danke.
Es ist halt eher eine Synthese aus all dem, was du gerade gesagt hast. Also wir sind im Kern erstmal ein westfälischer Fußballverein aus Dortmund mit einer unfassbaren Bindungskraft, die sich gerade regional aussteuert, aber auch Strahlkraft in ganz Deutschland hat. Glaube ich in allen Nielsen-Gebieten Top 3. Was die Sympathien angeht. Wir sind quasi durch unsere sportliche Leistung auch ein europäischer Top-Club. Was sind 6 oder 7 Vereine, die wie wir die letzten 11, 12 Jahre Champions League gespielt haben? Das ist ein illustrer Kreis. Da musst du erstmal reinkommen aus der westfälischen Provinz. Und wenn wir uns mal so es gibt ja so Rankings, die Lloyd Money League, Markenrankings für Fußballclubs, wo wir eigentlich über die letzten 10 Jahre konstant in den Top 15 sind. Und wenn du dir da mal anguckst, welche Städte da noch so sind, dann sind da relativ wenige, die geografisch und wirtschaftlich mit Dortmund vergleichbar sind. Das sind dann eher so die Barcelonas und Madrids und Mailands dieser Welt. Also das ist schon außergewöhnlich, dass wir da mitspielen. Also das sind wir logischerweise auch. Und in dem Sinne sind wir dann aber auch wiederum eine globale Brand. Und da hängt es dann wieder zusammen. Weil wir aus dieser regionalen Verwurzelung mit diesem Stadion, mit dieser gelben Wand, glaube ich, schon eine globale Fußballmarke sind. Mhm. Also ich würde mal stark die These wagen, dass jeder, der einigermaßen intensiver sich für Fußball interessiert auf der ganzen Welt, die gelbe Wand kennt und in dem Kontext auch Borussia Dortmund kennt. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Global Brand sind im Sinne von, wir haben wirklich eine globale Awareness, dass es Borussia Dortmund gibt. Das ist dann schon stärker in der Fußballbubble. Aber da wir halt auch schon uns differenzieren von den anderen europäischen Topclubs, ja, unter 50 plus 1, niedrige Ticketpreise, größte Stehplatztribüne, haben wir, glaube ich, schon auch diese globale Sichtbarkeit.
Du hast jetzt gesagt, Christoph, ich könnte es mir einfacher machen und deine Frage gar nicht mitgehen oder das Bild gar nicht mitgehen, hast aber trotzdem gemacht. Ich hatte vorhin auch gehört, dass man auch so ein gewisses, man muss auch mögen, wenn man beim BVB arbeitet, mal mit stressigen Situationen umzugehen. Was ist damit gemeint?
Naja, also erstmal kann man es nur lieben, wenn man beim BVB arbeitet. Schlicht und ergreifend, weil es ist die großartigste Aufgabe, die du haben kannst. Mindestens auch, wenn dein Herz für Fußball schlägt, noch mehr, wenn dein Herz für Borussia Dortmund schlägt. Und davon haben wir halt eine Menge auch hier in der Organisation. Eine gewisse Stressresistenz ist, glaube ich, industriespezifisch. Also ein Gag, den ich immer wieder bringe, und ich drop ihn auch hier, ist, dass Fußballvereine per Definition eigentlich die agilsten Organisationen der Welt sind. Wir arbeiten in 3-Tages-Sprints. Alle 3 Tage ein Spiel, alle 3 Tage ein Vorverkauf. Und im Fußball ist immer das nächste Spiel das Entscheidende. Das heißt, du hast eigentlich immer diese permanente Herausforderung, wie treibe ich langfristige Themen voran, wenn ich eigentlich alle drei Tage ein kurzfristiges Thema habe, was meine volle Aufmerksamkeit braucht. Das ist so das Grunddilemma. Das ist der eine Punkt. Und es ist halt auch immer irgendetwas. Also du bist halt als Borussia Dortmund, du bist halt auf der Wetterspitze. So, ne? Was du machst, interessiert halt unfassbar viele Leute, bringt Klicks, du bist unter permanenter Beobachtung, jeder hat eine Meinung zu dir und das bringt schon ein Grundrauschen rein, was bisweilen schon ganz schön laut ist. Die Lautstärke muss man dann aushalten, um es mal so zu übersetzen. Aber das Schöne ist, oder das, was mir persönlich jedenfalls einfach hilft, du weißt, wofür du es machst. Also das, was du machst, hat halt Bedeutung für Millionen Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt, das ist schon ein sehr, sehr befriedigender Gedanke. Gib dir nochmal extra Druck, weil auf gut Deutsch, du willst es halt auch nicht verbaseln, sondern du musst dann schon abliefern. Du hast einen hohen Anspruch an dich selber. Das ist natürlich auch immer eine Stressquelle. Aber wenn es dir dann gelingt, gibt es auch wenig Befriedigenderes, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Gibt es in deiner Erinnerung irgendwas, wo ihr mal auf der Titelseite oder Startseite von Bild erwähnt wurdet, wo du gemerkt hast, oh, da habe ich, da muss ich mal drüber nachdenken.
Naja, also es gibt, ja, gibt es und hat tatsächlich auch mit einem Thema zu tun, an dem ich mitgearbeitet hatte. Und zwar war das rund um den Sondertrikot-Lounge, ich glaube es war 23, als wir die zweite Auflage unseres All-Black-Kids gelauncht haben, das Kolot-Stahl-Trikot 2-0. Und das hatte natürlich eine besondere Begehrlichkeit, weil die erste Auflage dieses Trikots gab es nur mit 10.000 Trikots, die im Verkauf waren. Also hatten wir einen ziemlichen FOMO-Effekt. Also alle, wahrscheinlich hatten alle gedacht, okay, wenn Dortmund nochmal ein komplett schwarzes Jersey rausbringt, dann will ich das auf jeden Fall haben. Das führte dazu, dass wir im Endeffekt, ich glaube an dem Tag, 350.000 Menschen in der Warteschlange vom E-Commerce-Store hatten. Wir hatten schon zusätzliche Serverkapazitäten, aber dann...
Für 12.000 Trikots?
Nee, das war dann schon eine höhere Auflage, okay. Keine Sorge. Also das haben wir schon so ein bisschen antizipiert. Wir haben auch antizipiert, dass wir höhere Serverkapazitäten brauchen. Leider haben dann teilweise die Schnittstellen von den Zahlungsdienstleistern und Consent Management, also die ganze Technologie drumherum, ist so ein bisschen ins Wackeln geraten. Naja, und das sorgte dann halt dafür, dass wir auf der Titelseite der Bild.de waren mit dem Hinweis, BVB-Fans lösen totales Chaos aus. Damit war dann gemeint, dass wir halt wirklich, ich glaube, 700 Meter Schlangen vor den Fanshops hatten und dann halt auch wirklich der Fanshop ins Kämpfen kam, um dieser Nachfrage dann zu bewältigen. Wir mussten dann wirklich hart die Warteschlange managen. Naja, und das habe ich halt mit zwei Punkten gelesen. Der Marketingdirektor in mir war nach dem Motto, ja, großartig. Das ist es wieder, genau diese Eskalation, was die Größe unseres Vereins auszeichnet, dass rund um den Launch eines Sondertrikots genau so etwas passieren kann. Der Direktor Digitalisierung hat es da ein bisschen kritischer gesehen und sich gedacht, verdammte Axt, wäre ja auch schön, wenn das einfach mal glatt durchläuft. Aber naja, bisschen Drama ist immer dabei.
Ich glaube, in letzter Zeit ist relativ viel passiert. Club-WM in den USA letztes Jahr, dann das Corporate Design, dann die Vodafone-Partnerschaft und ich glaube, ihr habt auch sehr erfolgreich eine Fortnite Map gelauncht. Wenn du irgendwas davon nicht mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest, was würdest du schweren Herzens zurücklassen?
Oh, absolut bodenlose Frage, weil mein Herz an allen Projekten hängt. Also Corporate Design Relaunch ist ja schon ein bisschen länger her, aber war eigentlich eine absolute Grundlage für alles, was wir bisher gemacht haben. Club-WM in den USA war eigentlich, wenn ich jetzt mal gucke, letzte 12 Monate eigentlich der fetteste Marketingaufschlag, den wir gemacht haben und war schon für uns, glaube ich, auch ganz entscheidend, Sichtbarkeit in den USA, was ein extrem wichtiger Markt ist. Ich glaube, wie sehr ich die Vodafone-Partnerschaft schätze, habe ich jetzt vorhin schon einmal zu Protokoll gegeben und das meine ich auch wirklich so. Von daher wäre das tatsächlich mit schwerem Herzen vermutlich die Fortnite-Map, weil die aber auch am ehesten ein, sag ich mal, Test-and-Learn-Projekt für uns ist. Es ist schon ein super spannendes Projekt und ich finde es großartig, dass wir es als erster Fußballverein geschafft haben, da halt einen Fußballmodus in Fortnite zu etablieren. Aber das ist natürlich auch nur eine Grundlage, auf der wir dann irgendwie weiterbauen müssten. Also wenn du mich so hart fragst wie in dieser Frage, würde ich sagen, ja, dann würde ich am ehesten auf Fortnite verzichten.
Inzwischen, glaube ich, fast 30 Jahre alt ist der Film Matrix. Da können die sich irgendwie so einen Stecker in den Kopf jagen und lernen dann einfach irgendwie Hubschrauber fliegen oder Kung-Fu. Gibt es gerade irgendwas, wo du sagst, oh, wenn das ginge, das würde ich gerade jetzt lernen, aber ich habe halt auch viele andere Sachen zu tun, deswegen komme ich nicht dazu. Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, das würde ich mir gerne abends an den Kopf anschließen und morgens wache ich auf und kann das?
Ja, absolut. Und das ist eigentlich schon... Diese wilde Vorstellung habe ich schon länger, dass das mal irgendwie möglich wäre, aber ich würde tatsächlich deutlich besser coden können wollen. Ist einfach so. Also das war schon immer was ich immer ein bisschen gemacht habe. Ich bin ja von der Ausbildung her Geisteswissenschaftler, deswegen nicht so wirklich das Intuitive, aber ich habe mal mehrfach mich ein bisschen mit Coding beschäftigt, um da einfach Grundlagen zu kennen, um da einfach auch sprechfähig zu sein, gerade auch in der Digitalisierungsrolle. Und da hätte ich wirklich gerne vertieftere Kenntnisse, weil ich glaube, durch das ganze Thema künstliche Intelligenz geht ein Spielfeld auf, wo man als jemand, der tatsächlich auch etwas bauen kann, im Moment solche Mehrwerte schaffen kann. Aber jetzt aus Neugier heraus, ich glaube, da gibt es einfach so viel zu entdecken und zu experimentieren und da hätte ich gerne nochmal mehr Handwerkszeug, um damit richtig arbeiten zu können. So bin ich dann ein Stück weit doch eher ans Prompten und an das gebunden, was ich mir auch als Nicht-Coder zusammenklicken kann. Ich meine, damit geht auch schon viel, aber daher hätte ich schon gerne mehr Rüstzeug, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Hast du so einen Traum, was du gerne coden würdest, wenn du coden könntest?
Ehrlich gesagt, nein. Hm.
Das ist aber ein guter Start. Ich glaube, dieses Ausprobieren und sich treiben lassen, das...
Das ist es. Ich würde es halt gerne herausfinden. Ja. Und dann wäre ich gespannt drauf, was für Ideen mir kommen. Das wäre wirklich reizvoll.
Gibt es eine Sache über den BVB, den niemand weiß, aber den du uns halt erzählen kannst, und eine Sache über dich, die vielleicht nur die Leute wissen, die dich kennen, aber die wir hier mal teilen können?
Also ich glaube, eine Sache, die niemand weiß, das ist echt immer schwierig. Aber
niemand der Hörer.
Ja, also ich glaube, wenn es um den BVB geht... Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwelche obskures Wissen rund um den Club rauskramen. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen bei BVB ist, dass wir hier wirklich alle Überzeugungstäter sind. Und ich glaube, das ist manchmal nicht so bewusst, dass gerade dann so gedacht wird, ja, so im kaufmännischen oder im Marketing- und Vertriebsbereich, da sitzen eigentlich Marketingprofis, die machen ihr Handwerk, aber die fühlen den Verein nicht. Das möchte ich echt hier nochmal zu Protokoll geben, das ist überhaupt nicht so. Also das ist schon hier auch in der Organisation BVB eine Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam die wissen, dass sie für einen außergewöhnlichen Club arbeiten und die Außergewöhnliches erreichen wollen. Und das wirklich aus einer intrinsischen Motivation heraus, weil sie diesen Club fühlen und lieben. Also die Schnittmenge von Leuten, die auch die private Dauerkarten hatten, lange bevor sie beim BVB gearbeitet haben, und den Leuten, die halt hier tätig sind, die ist unfassbar hoch. Und ich glaube, das ist vielleicht den meisten Menschen gar nicht so sehr bewusst. Und eine Sache über mich, mein Google-Schatten, ich bin ja sehr gut ergoogelbar. Von daher weiß ich gar nicht, was es da noch so vieles gibt, aber vielleicht nochmal die Awareness dafür bringen, so was so mein Werdegang ist, der mich auf die Position irgendwie gebracht hat. Weil ich tatsächlich mal Geschichte studiert habe und einen Abschluss in Geschichte und Politikwissenschaften habe. Was ja eigentlich eine höfliche Umschreibung dafür ist, dass ich in den 90er Jahren nicht so den wirklichen kompletten Karrierepfad dann irgendwie hatte. Und das ist vielleicht auch an Jüngere, die das jetzt irgendwie hören und überlegen, wie sie einen Weg in den Sport finden und sagen, wie schaffe ich es denn mal in einem Fußballclub in solchen Bereichen dann irgendwie zu arbeiten. Nur einfach das klare Signal ist, bei mir war der Weg einfach über... breite Interessen pflegen und kultivieren, sich für viele Sachen interessieren und dann eigentlich mit diesem Rüstzeug, was man sich dann erarbeitet hat, zu versuchen, einen Einstieg zu finden. Aber es gibt nicht den vorgepflegten Karrierepfad, der dich auf eine Position oder in eine Rolle beim BVB legt. Wir haben ja auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so heterogene Karrierepfade. Am Ende ist es das, und da schließt sich der Kreis, was ich über den BVB gesagt habe, dass du idealerweise Lust auf das Außergewöhnliche hast und dafür brennst, wofür du arbeitest. Und das ist, glaube ich, der Weg, um in die Position zu kommen, in der ich bin und auch viele meines Teams und an der Sache zu arbeiten, über die wir heute reden, nämlich Borussia Dortmund.
Sehr gut. Hast du eine lieblingsgeschichtliche Epoche?
Also jetzt gerade, weil ich gerade die Odyssee gesehen habe, ist es mal wieder die klassische Antike, aber das schwankt bei mir, ehrlich gesagt.
Ah, sehr gut. Ist der in Deutschland auch schon im Kino?
Der ist in Deutschland auch im Kino und ich habe ihn mir in Dortmund tatsächlich auch in IMAX angesehen. Ja. Und also ich bin ein großer Sandalenfilm-Fan. Das ist dann immer noch so was ich so aus dem Geschichtsstudium dann irgendwie mitgenommen habe. Und das war schon ein Kinoerlebnis.
Ah, Christopher Nolan, eigentlich alle Filme von ihm sind irgendwie relativ beeindruckend. Ja. Will ich unbedingt auch sehen. Ich hatte nur verpasst, dass der schon im Kino läuft. Toll, das freut mich. Vielen Dank.
Kann dir nur raten, es nachzuholen. Ist wirklich toll.
Ist der lang? Ja, ne?
2,5 Stunden.
Okay.
Kann man machen.
Das seit Herr der Ringe kann man sowas ab. Ja. Toll. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, wo du sagst, Christoph, daran erkennt man, dass du kein Fußballexperte bist? Gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen möchtest oder wo du sagst, darüber spricht die Welt viel zu wenig, wenn man über den BVB spricht?
Christoph, du hast das so souverän gemacht. Ehrlich gesagt, keine Punkte offen.
Dankeschön, danke dir. Natürlich nach allen Schnitten. Aber ich danke dir, dass wir hier sein durften. Das war sehr interessant. Sehr schön, mal deine Gedanken und Meinungen und Ansichten zu hören. Und auch gerade so die letzten Punkte, wo du nochmal gesagt hast, dass jeder, der hier irgendwie arbeitet, sich einfach wahnsinnig mit dem Club identifiziert. Ich glaube, das merkt man auch in den Gesprächen, wenn wir reinkommen, schon mit 2, 3 anderen Menschen zusammen Kontakt haben. Und dann fragt man natürlich, wie lange seid ihr schon hier, wie lange seid ihr schon Fan und so weiter. Und das sind alles so, alles sehr, sehr ähnliche Geschichten. Insofern nimmt man das auch sehr ab, wenn man hier mal in der Geschäftsstelle ist. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne.
Ich glaube, den Hörern und Hörern auch. Und natürlich hier die Empfehlung, wenn du jetzt zuhörst, dann fandst du die Antworten vom Alexander natürlich auch irgendwie spannend. Und dann solltest du jetzt auf Abonnieren klicken, vielleicht die Folge nochmal einem fußballinteressierten Menschen aus deinem Lieblingsumgebungskreis weiterleiten. Und dann hören wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Alex
und von Christoph. Tschüss.